Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffende, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 5. Mai 2025, gleich dem 15. Urdi Behisht 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, nach Abschluss der Sure 70, Ma'arij, befassen wir uns ab heute mit der Sure 71. Sie trägt den arabischen Namen für Noah. Es ist die Sure Nuh. Sie hat 28 Verse. Sie hören die Verse 1 bis 14.
Bismillahirrahmanirrahim. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, des Gütigen. Wir sandten ja Nuh zu seinem Volk. Warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Er sagte, O mein Volk, ich bin euch ja ein deutlicher Warner, euch zu mahnen. Dient Gott und fürchtet den Ungehorsam gegen ihn und gehorcht mir. So wird er euch etwas von euren Sünden vergeben und euch auf eine festgesetzte Frist zurückstellen und von einem bestrafenden Tod fernhalten. Gewiss, Allahs Frist kann, wenn sie kommt, nicht zurückgestellt werden, wenn ihr nur wüsstet. Die Sure Nuh wurde in Mekka geoffenbart. Sie heißt Sure Nuh, weil sie gleich zu Anfang von der Sendung dieses Propheten berichtet. Noch in vielen anderen Koranversen wird Prophet Noah erwähnt. Von allen Propheten Gottes hat er am längsten die Menschen aufgerufen, an Gott zu glauben und der Religion Gottes zu folgen. Aber nur wenige bekannten sich zu ihm. Nuh ist der zeitlich erste der Propheten, die im Koran Ulul Azm genannt werden. Er legte eine Scharia, eine göttliche Gesetzesordnung vor. Die Ulul Azm sind Propheten, deren eigenes Wirken und Wunder und das Wirken ihrer Nachfolger eine überregionale oder maßgebliche Wirkung auf die Menschheit hatten. Um die Menschen zu Gott herbeizurufen, setzten die Propheten zwei Strategien ein. Sie warnten und sie überbrachten frohe Botschaft. Das Volk des Noah war jedoch so stur, dass frohe Verheißung weniger Wirkung auf sie hatte. Daher hat Noah sein Volk immer vor der Strafe Gottes gewarnt, damit es vielleicht aus Angst vor Strafe von seinem Ungehorsam Gott gegenüber ablässt. Noah rief die Menschen zu drei Schritten herbei. Das war erstens, dass sie von dem Götzendienst ablassen und nur noch dem einen wahren Gott dienen. Zweitens, dass sie sich nicht gegen den Befehl Gottes auflehnen. Und drittens, dass sie dem Propheten Gottes und die Gesetze und Anweisungen, die er von Gott erhielt, befolgten. Natürlich hat dieser Prophet sie nicht nur gemahnt und gewarnt, sondern ihnen auch die frohe Kunde überbracht. Falls ihr von der Sünde und dem Gott Ungehorsam ablässt, wird Gott euch Schlechtes vergeben, was ihr in der Vergangenheit begangen habt. Er wird euch deswegen nicht bestrafen und ihr werdet länger leben. Wir möchten an dieser Stelle auf folgende Punkte aufmerksam machen. Erstens. Gott hat die Propheten ausgesandt, um den Menschen seinen letzten Beweis für die Wahrheit vorzulegen, sodass keiner mehr eine Ausrede für Götzendienst, Sünde und hässliches Tun vorbringen kann. Zweitens. Um die Menschen aus dem Schlaf der Unachtsamkeit wachzurütteln, ist es notwendig zu warnen und zu mahnen. Natürlich muss diese Mahnung gut gemeint sein und darf nicht zur Herrschaft über die anderen ausgenutzt werden. Drittens. Der Glaube an Gott nützt ohne gottesfürchtiges Handeln und die Befolgung der Anweisungen der Propheten nichts. Er führt jedoch vereint mit rechtschaffenem Handeln zur Vergebung der Sünden und zu einem längeren Leben. Wir lesen bei den Versen 5 bis 9 der Sure Nuh weiter.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
Er sagte, mein Herr, ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag aufgerufen, aber mein Rufen hat sie nur in ihrer Flucht vor der Wahrheit bestärkt. Gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst, steckten sie ihre Finger in ihre Ohren, überdeckten sich mit ihren Gewändern, verharrten im Irrtum und ihrer Auflehnung und verhielten sich sehr hochmütig. Hierauf richtete ich an sie den Ruf, dann öffentlich und laut. Hierauf sprach ich zu ihnen mal offen und mal ganz im Geheimen. Laut diesen Versen beklagte sich Nuh bei Gott über sein Volk. Aus seinem Klagen wird ersichtlich, wie stur dieses Volk gewesen ist. Zum Beispiel steckten sie sich die Finger in die Ohren, wenn er zu ihnen sprach, oder sie zogen sich ihr Gewand über den Kopf, damit sie ihn nicht sehen. Trotzdem gab Prophet Noah seine Aufgabe nicht auf. Um seine Mitmenschen vor der Strafe Gottes zu retten, lud er sie öffentlich und privat zur Anbetung nur des einen Gottes ein. Aber sie betrachteten ihn von oben herab und nannten ihn sogar einen Schwachsinnigen. Ist jemand auf der Suche nach der Wahrheit, hört er den anderen zu und denkt darüber nach, was sie sagen, um schließlich die Wahrheit klar zu erkennen. Aber wer sich nach den Wünschen seines Egos richtet, der meidet es, anderen zuzuhören, die nicht so wie er denken, und er ergreift die Flucht vor ihrer Rede. Sollte ihm dennoch die Wahrheit zu Ohren kommen, so legt er Eigensinn an den Tag und lehnt es stur ab, anzuerkennen. Wir möchten zu dieser Stelle im Koran folgende Punkte hervorheben. Erstens, die Propheten waren darum bemüht, ihre Pflicht zu erfüllen. In ihrem privaten Umfeld und in der Öffentlichkeit haben sie die anderen zur Religion herbeigerufen. Die meisten Menschen aber glaubten nicht an sie. Dennoch haben die Propheten nicht von ihrem göttlichen Auftrag abgelassen, auch wenn oftmals ihre Bemühungen wenig Wirkung hatten. Zweitens, sind in einem Menschen nicht die Voraussetzungen für ein Bekenntnis gegeben, dann strebt er nicht nach der Wahrheit, sondern flieht vor ihr oder bekämpft sie sogar. Drittens, Hochmut und Starrköpfigkeit halten den Menschen davon ab, die Wahrheit zu akzeptieren und bringen ihn so weit, dass er sich der Wahrheit widersetzt und sie sogar bekämpft. Viertens, bei der Einladung zur Religion müssen der richtige Zeitpunkt und Ort und die Voraussetzungen, die bei dem oder den Angesprochenen gegeben sind, ins Auge gefasst werden. Manchmal soll der Aufruf öffentlich erfolgen und manchmal ins Geheim und privat. Die Verse 10 bis 14 der Sure 71, Sure Nuh, enthalten Folgendes.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er vergibt ja viel. Dann, wenn ihr um Vergebung bittet, wird er den Himmel über euch ergiebig regnen lassen und euch mit Vermögen und Söhnen beistehen, für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Was ist mit euch, dass ihr nicht die Größe Gottes fürchtet, wo er euch doch in Phasen erschaffen hat. Aus diesen Versen gehen die frohen Verheißungen Gottes hervor, die Prophet Nuh zu seinem Volke überbrachte. Er verkündete: Gott vergibt die Sünden, die ihr begangen habt, wenn ihr um Vergebung bittet. Er sieht von eurer Bestrafung ab und er lässt euch euer irdisches Leben besser werden. Euer Wohl und euer Unterhalt hängen vom Regen ab und alle Niederschläge liegen in Gottes Hand. Ihr selber habt keinen Einfluss auf sie. Wenn ihr möchtet, dass eure Flüsse reichlich Wasser führen und eure Plantagen eine reiche Ernte spenden, dann lasst von euren früheren Taten ab. Bittet Gott um Vergebung für eure Vergangenheit, denn er ist voller Vergebung. Schließlich fragt Noah laut den Versen 13 und 14 seine Mitmenschen, warum sie gegenüber ihrem Schöpfer, der ihnen schon im Mutterleib während der verschiedenen Entwicklungsstufen und in den darauffolgenden Phasen nach der Geburt Leben gespendet hat, keine Ehrfurcht empfinden und sich einfach seinem Befehl widersetzen. Kennen Sie denn außer ihm noch einen anderen Erschaffer? Zu diesen Versen der Sura 71, Sura Nuh, sei noch Folgendes erwähnt. Erstens: Durch die Bitte um Vergebung von Sünden wird einerseits die diesseitige Welt des Menschen besser werden und andererseits wird er im Jenseits von der Strafe Gottes befreit. Zweitens: Das Leben auf der Erde und der Erhalt der Menschheit hängen davon ab, dass es regnet, und über den Regen bestimmt nur Gott. Wenn wir uns Leben und Erhalt wünschen, dann sollen wir uns also Gott zuwenden, denn nur in seiner Hand liegt unsere Erschaffung und unser Leben. Drittens: Religion steht nicht im Widerspruch zum weltlichen Wohl, sondern ein gutes Leben und großer Besitz sowie Kindersegen sind manchmal auf die Religiosität zurückzuführen. Viertens: Wenn der Mensch seine Entstehungsphasen betrachtet und über sie nachdenkt, wird ihm die Größe seines Schöpfers bewusst.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi von gestern bis heute.
Die Abenteuer von Rustam sind auch heute wieder Thema in unserer Sendereihe, die sich mit dem iranischen Nationalepos Schahnameh oder zu Deutsch das Buch der Könige beschäftigt. Im letzten Beitrag haben wir mit den Abenteuern dieses Lieblingshelden von Ferdowsi begonnen, erinnern Sie sich. Wir berichteten, wie der Held mit Hilfe seines wundersamen Pferdes einen raubgierigen Löwen besiegte, den Weg durch eine trockene und heiße Wüste überstand und einen riesigen Drachen ebenfalls mit Hilfe seines Pferdes rasch bezwingen und besiegen konnte. Und das alles, um den iranischen König Kaikhorvus aus den Klauen des Dämonen in Mazandaran zu befreien.
Wie es weitergeht mit seinen Abenteuern, das erfahren Sie heute, liebe Hörerfreunde. Hier ein paar Zeilen über Rustam aus dem Schahnameh, wie sie Friedrich Rückert übersetzt hat.
Ich habe als Wundersage gehört von jeder Mann die Kund unzähliger Siege, die deine Hand gewann. Dass Elefant und Tiger und Krokodil und Leu du wie zum Spiel bekämpfest und trägst vor keinem Scheu.
Rostam war mit seinem getreuen Pferd Rachsch weiter unterwegs nach Mazandaran. Nach einem langen Stück des Weges gelangten die beiden an eine Quelle, die von Blumen und Grün umgeben war und das Herz der Reisenden erquickte. So begann das nächste Abenteuer von Rostam, nämlich das vierte.
Neben der Quelle sah Rostam eine lange gedeckte Tafel, auf der ein gebratenes Lamm und viele andere köstliche Speisen angerichtet waren. Rostam erfreute sich dieses Anblicks, nichts ahnend, dass diese Tafel eine Falle war. Er nahm den goldenen Kelch mit Wein, erblickte ein Musikinstrument neben diesem Kelch, ergriff es und begann eine Weise über sein Leben anzustimmen.
Die Stimme Rostams und der Klang des Instruments drangen zu den Ohren einer alten Zauberin. Sie verwandelte sich alsbald in ein junges und schönes Mädchen und machte sich auf zu unserem Helden.
Der müde Helde freute sich über den Anblick des schönen jungen Mädchens, spendete ihr Beifall und lobpreiste Gott. Als er aber den Namen Gottes ausgesprochen hatte, veränderte sich plötzlich das Antlitz der jungen Frau und verwandelte sich wieder in das hässliche, böse Gesicht der alten Zauberin. Rostam starrte sie an und wusste, dass er es mit einer Zauberin zu tun hatte. Schnell warf er sein Lasso und fing sie ein. Da sah er, dass die böse und voller List war. Schnell zog er sein Schwert und teilte die Zauberin in zwei Hälften.
Nun begann das fünfte Abenteuer für Pahlevan Rostam, denn er machte sich auf die Weiterreise, bis er in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages in einer Gegend mit üppigem Pflanzenwuchs und viel Wasser angelangte. Er war äußerst erschöpft und benötigte eine Rast. So legte er also sein Tigerfell ab und nahm seinen Helm vom Kopf und auch seinem Pferd Rachsch nahm er das Zaumzeug ab und ließ es zum Gras frei. Rostam selbst machte sich aus dem Pflanzenwuchs ein Lager, legte seine Waffe neben sich und schlief ein. Da kam ein Feldhüter vorbei und wurde wütend, als er das Pferd beim Grasen in seinen Felden sah. Mit einem Stock schlug er an dessen Beine, so dass Rachsch aufwirrte, wodurch wiederum Rostam aus dem Schlaf erwachte. Der Feldhüter sagte zu Rostam: »Ey Ahriman! Warum hast du, ohne meine Arbeit zu achten, dein Pferd in meinen Feldern freigelassen und meine ganzen Mühe zunichte gemacht?«
Jetzt wurde Rostam wegen der Worte des Mannes wütend, stand auf, nahm den Mann fest bei den Ohren und ohne etwas zu sagen, riss er ihm diese heraus. Entsetzt und von Schmerzen gequält, hob der Feldhüter seine Ohren vom Boden auf und lief mit blutigem Kopf und Händen zu Olaud. Olaud war der Pahlevan dieser Gegend. Der Feldhüter sagte zu ihm: »Ein riesiger Mann mit einem leopardartigen Fell und selbst aus Eisen und wie ein Ungeheuer hat in meinen Feldern geschlafen und sein Pferd zum Grasen dort freigelassen. Ich bin hingegangen, um das Pferd von meinen Feldern zu vertreiben, da ist das Ungetüm aufgestanden, hat mir meine Ohren ausgerissen.«
Olaud war mit anderen Pahlevanen zusammen auf dem Weg zur Jagd. Als er den Feldhüter sah und hörte, was er berichtete, riss er seine Zügel herum und die Pahlevane ritten in Richtung Rostam, um Vergeltung zu üben. Als Olaud und seine Truppe in die Nähe von Rostam gekommen waren, sprengte dieser auf dem Rücken von Rachsch und mit dem Schwert in der Hand in Richtung von Olaud. Da schrie dieser: »Wer bist du und wie heißt du und wer ist dein König?« Warum hast du die Ohren dieses Feldhüters ausgerissen und dein Pferd in den Feldern zum Grasen freigelassen? Ich werde dir jetzt das Leben zur Hölle machen und dir deinen Helm vom Kopf reißen.
Rustam antwortete, mein Name ist Wolke, und wenn diese Wolke mit den Klauen eines Löwen es anstelle von Regen, Pfeile und Schwerter regen lässt, dann wird mein Name, wenn du ihn hörst, dir dein Blut ins Wallen bringen. Es ist deutlich, dass deine Mutter dich für das Leichentuch geboren hat. Nach diesen Worten zog Rustam das Schwert aus der Scheide und stürzte sich wie ein Löwe auf eine Herde zwischen die Pahlevane und Olad. Mit jedem Schwerthieb trennte er die Köpfe von zwei Pahlevanen ab, und nach nur kurzer Zeit flüchtete und zerstreute sich die Truppe von Olad.
Als Rachsch nun nahe an Olad herangekommen war, warf Rustam sein Fangseil und bekam so den Pahlevan in die Schlinge. Diesen zog er damit alsbald vom Pferd und band ihm die Hände zusammen. Dann stieg Rustam auf sein Pferd und sagte zu Olad, »Dein Leben ist nun in meinen Händen, und wenn du dein Leben liebst, dann sage mir, wo der weiße Dämon und der Dämon Pula der Randi sind, und sage mir, wo mein König Korvus gefangen hält, so wirst du von mir Gutes erleben. Ich verspreche, dass wenn ich an die Krone und den Thron des Königs von Mazandaran gelange, dann mache ich dich zum König dieses Gebietes. Aber wenn du lügst, werde ich einem Strom Blutes aus deinen Augen fließen lassen.«
Olad antwortete, »O Held, sei nicht zornig und schenke mir mein Leben. Ich werde auf dem Weg, den du vor dir hast, dein Führer sein und dir den Ort der Dämonen und den Ort der Gefangenschaft von König Korvus zeigen. Aber es ist wirklich ein sehr schwieriger und mühsamer Weg, und 12.000 Dämonen sind die Wächter der Iraner, und Pulhaut Randi ist ihr Heerführer.«
Pahlevan Olad fuhr fort in der Beschreibung der großen Anstrengungen, die vor Rustam lagen, wenn er zu König Korvus gelangen wollte, und sagte,
»Der weiße Dämon ist der Anführer von allen, und er hat die Gestalt eines Berges, und alle zittern aus Angst vor ihm. Es wäre Wahnsinn, wenn selbst du mit deiner Größe und Kraft und deiner Keule und Ausrüstung dich auf einen Kampf mit dem weißen Dämon einließest und dein Leben in Gefahr brächtest. Wenn du an den Dämonen vorbei bist, kommt eine Steinwüste, in der selbst ein Reh nicht schnell laufen kann. Danach kommt ein Fluss mit wogenden Wassern und einer Breite von 2 Fassach. Liebe Hörerfreunde, ein Fassach ist gemäß 6230 Meter, der von einem Dämonen bewacht wird. An den Fluss schließt sich eine weitere Landschaft von 300 Fassach, und danach ist es noch eine lange und schwierige Wegstrecke bis zum Schloss des Königs von Mazandaran. Dieser König hat aber tausende bewaffnete Reiter und allein 1200 Kriegselefanten. Du bist allein, und selbst wenn du aus Eisen wärest, würdest du abgeschliffen.«
Rustam lachte und erwiderte, »Denk nicht über solche Probleme nach und zeige mir einfach den Weg. Das, was notwendig ist, werden wir dann, wenn es notwendig wird, sehen. Jetzt zeige mir schnellstens den Weg zu König Korvus.« Rustam und Olad galoppierten Tag und Nacht, bis sie an den Hesperiusberg gelangten, den Ort, wo König Korvus gekämpft hatte und von den Dämonen geschlagen und gefangen genommen worden war.
Wieder hatte Rustam einen großen Teil des Weges zurückgelegt, aber seine Abenteuer waren noch nicht zu Ende.
Nun sollte sein sechstes Abenteuer beginnen. Was er bei diesem dann so alles erlebt, erfahren Sie, liebe Freunde Ferdowsis und des Schahnameh, dann beim nächsten Mal. Bedrut.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Davud Zaman mit dem Titel Manon Moham, das heißt Ich bin der Mond. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Wie wir beim letzten Mal sagten, weist Imam Sajjad alaihi salam darauf hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und es zugunsten des Menschen ist, diese Rechte zu beachten. Zum Beispiel sagt Imam Sajjad alaihi salam über das Recht der Zunge: Das Recht deiner Zunge gegenüber dir besteht darin, dass du sie vom Hässlichen zurückhältst, ihr gutes und nützliches Reden angewöhnst und sie zwingst, höflich und schön zu sprechen. Du sollst sie an überflüssigen und sinnlosen Gerede hindern, damit sie das Schweigen bewahrt, es sei denn, dass es notwendig wird, dass sie spricht und es für diese und jene Welt ein Vorteil ist, dass sie etwas sagt. Die Zunge ist eine Muskelmasse im Mund des Menschen, mit der er schmecken und sprechen kann. Mit diesem empfindlichen Organ kann der Mensch Süße von bitteren und Saures von salzigen Speisen unterscheiden. Aber Imam Sajjad streicht von den verschiedenen Funktionen der Zunge die Funktion des Sprechens heraus. Denn die Zunge hat eine große Bedeutung für die Übertragung von Sinnbegriffen, für Lehre und Erziehung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung. Der Mensch erhält durch das Gespräch, durch Frage und Antwort die notwendigen Informationen über Angelegenheiten und kann auf diese Weise seinen Geist vertiefen. In Wahrheit sind Hirn und Denken des Menschen eine Schatztruhe und die Zunge der Schlüssel dazu. Die sprechende Zunge verrät den wahren Rang eines Menschen und deshalb hat Imam Ali alaihi salam dieses Teil des Körpers als großes Zeichen Gottes bezeichnet und als Maßstab zur Bewertung der Persönlichkeit eines Menschen. Er sagt, der Charakter eines Menschen liegt unter seiner Zunge. Der iranische Dichter Saadi sagt in einem Reim: Was ist die Zunge im Mund des Weisen? Sie ist der Schlüssel zur Schatztruhe des Meisters. Doch solange diese Truhe verschlossen bleibt, weiß niemand, dass er hier jemanden vor sich hat, der keinen Trödel, sondern Perlen anzubieten hat. Der Heilige Koran spricht unmittelbar nach dem Hinweis auf die Erschaffung des Menschen von der Wichtigkeit des gesprochenen Wortes. Gott hat uns reich beschenkt, als er uns fähig machte, zu sprechen. In den ersten Versen der Sure Rahman, Sure 55, heißt es: Der barmherzige Gott hat den Koran gelehrt und den Menschen erschaffen und ihn gelehrt, etwas darzulegen. Der Koran deutet darauf hin, dass die Art und Weise, wie ein Mensch von seiner Sprechfähigkeit und damit von seiner Zunge Gebrauch macht, Hinweise auf sein Wesen liefert. Wir erfahren in der Sure 12, dass Josef nicht über die Annäherungsversuche der Sulaycha, der Gemahlin des ägyptischen Herrschers, spricht und darüber schweigt. Josef wird unter Verdacht des Ehebruches ins Gefängnis geworfen. Aber später stellt sich heraus, dass nicht er, sondern Sulaycha einen Ehebruch hat begehen wollen. Sein Anstand und Schweigen werden belohnt. Der König vertraut ihm und verleiht ihm einen hohen Posten.
Während es manchmal angebracht ist zu schweigen, wird in anderen Situationen das Sprechen empfohlen. In einem Prophetenwort heißt es: Sprecht, damit man euch kennt. Außerdem fordert der geehrte Prophet des Islams, der Anweisung Gottes im Koran folgend, die Menschen auf, freundlich und höflich miteinander zu sprechen und geeignete und schöne Wörter zu benutzen. Ein wichtiger Punkt hinsichtlich Zunge und Sprache ist die Art zu sprechen und die richtige Benutzung dieses Sprechorgans. Durch Benutzung geeigneter Worte kann dieses kleine Organ im Mund uns zum Glück verhelfen und durch unpassende Worte umgekehrt uns Schande bereiten. Als Luqman der Weise noch als Leibeigener diente, befahl sein Herr: Bring mir das beste Stück vom Schaf. Luqman brachte Herz und Zunge. Am nächsten Tag wollte sein Herr das schlechteste Stück vom Schaf haben. Wieder brachte Luqman ihm Herz und Zunge. Da fragte ihn sein Herr: Warum hast du mir gestern und heute beides Mal Herz und Zunge gebracht? Wie können diese zugleich die besten und schlechtesten Teile eines Körpers sein? Luqman antwortete: Wenn Herz und Zunge rein sind, so sind sie das Allerbeste, und wenn sie besudelt und unrein seien, das Allerschlechteste. Durch die Zunge kann Schlechtes und Gutes verbreitet werden. Wenn jemand gut und freundlich zu reden versteht, zeigt dies sein Niveau, und wenn er übel redet und schimpft, ebenso. Imam Sajjad gibt im Umgang mit der Zunge und Beachtung ihrer Rechte folgenden guten Rat: Der Mensch soll die Würde der Zunge bewahren und sie nicht in unangebrachten Worten und Schimpfwörtern verschmutzen. In den Überlieferungen heißt es: Einmal kam ein Schwein in die Nähe des Propheten Jesus. Jesus sagte zu dem Tier: Geh in Frieden deiner Wege. Da wunderten sich seine Begleiter und meinten: O Jesus, ihr sprecht zu einem Tier wie ein Schwein auf diese Weise? Jesus aber antwortete: Ich mag kein unschönes Wort über meine Zunge kommen lassen. Ein angemessenes gutes Wort bringt Segen und hat große Wirkung auf das Leben eines Menschen. Imam Sajjad sagt nämlich über die Wirkung einer Sprechweise: Eine schöne Sprechweise lässt Besitz und Reichtum wachsen, steigert den täglichen Unterhalt und verschiebt den Tod. Dank ihr wird der Mensch von seiner Familie geliebt und dank ihr wird er ins Paradies einkehren. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti.